Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Mit in der Leitung und hoffentlich ohne Echo ist der Philosoph Mike Hosang. Mike, bist du mit hier am Telefon?
Ich höre dich. Hörst du mich auch?
Ich höre dich sehr gut. Super. Wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, Mike Hosang, Philosoph, Professor für Kulturphilosophie und Transformationsforschung an der Hochschule Zittau, also eine Vertretungsprofessur in Zittau-Görlitz. Du arbeitest oder hattest auch lange mit dem bekannten Philosophen Rudolf Varro zusammengearbeitet. Du hast mit ihm an der Humboldt-Universität in Berlin das Institut für Sozialökologie aufgebaut und dort in den 90er Jahren mit ihm gearbeitet und hast ihn in Pomritz, auch das Lebensgut Pomritz mitgegründet und auch das Institut für Kultur und Sozialökologie dort weiterentwickelt nach dem Tod von Rudolf Varro. Mike, herzlich willkommen mal zu unserem Webcast.
Ja, danke Tom für die Einladung und die Vorstellung.
Wir haben dich hier auch eingeladen, weil du auch einer unserer Sprecher sein wirst zur Herbstakademie, der Frankfurter Herbstakademie, die zum 10. Mal in Frankfurt stattfinden wird, die in diesem Jahr mit dem Thema kommen wird, was ist das spirituelle Potenzial der westlichen Welt? Die gemeinsame Suche, integral, anthroposophisch, evolutionär. Und da dachten wir, dich auch als evolutionären Philosophen hier mit einzuladen, einfach der Frage nachzugehen, in einer Welt, die ja akut, sehr wahrnehmbar, die kulturellen auch Herausforderungen der Globalisierung spüren lässt, ändert sich die Selbstwahrnehmung von Europa, ändert sich die Selbstwahrnehmung des Westens? Es werden auch viele kritische Fragen gestellt, es werden auch die Frage gestellt, was eigentlich europäische Werte sind, in dieser sich doch sehr stark veränderten globalen Situation. Wollten wir der Frage nachgehen, gibt es in den europäischen Werten so etwas, dass man auch sagen könnte, hier gibt es eine spirituelle Tiefenschicht dessen, was Europa ausmacht, das vielleicht hier auch in einem modernen spirituellen Kontext neu zu betonen ist. Frage an dich, ist Europa oder der europäische Impuls primär oder allein das, was man oft unter dem europäischen Impuls denkt, nämlich dieser säkuläre Impuls, Aufklärung, Materialismus, Wissenschaft? Oder würdest du sagen, Europa, der europäische Geistesimpuls hat hier auch Tiefenströmungen, die es wert sind, hier neu zu verfolgen?
Ja, klingt nach einer guten Idee und Frage. Als wir damals in Berlin dieses Institut für Sozialökologie kurz nach der Wende aufgebaut haben, ging es genau irgendwie um diese Dimension herauszufinden, wo also jetzt hier in der westlichen Welt ein Ansatz sein könnte, um also diese Evolution oder Transformation, die offensichtlich ansteht, so zu erkennen, zu verstehen und ein Stück zu unterstützen. Und ich glaube, wir haben damals so zwei Impulse versucht herauszuarbeiten und dann auch mehr oder weniger versucht zusammenzubringen. Der eine, den hast du jetzt, denke ich, schon berührt, ne? Dass so wir wohl in unserer westlichen Kultur, glaube ich, zwei Ich-Schichten unterscheiden können. Ne? So das mehr so oberflächliche Ego, was so in unserer normalen, alltäglichen westlichen Welt ja dominant ist, indem es also mit schon einer gewissen Ich-Kraft, Ich-Stärke sich relativ unverfroren einfach die Welt untertan macht und mit Quellen, die so zwischen Griechentum und Christentum auf der Erde untertan zu finden sind, also ein Ich, was Gebser ja so Ich-Haft nannte, was sehr stark mit sich zu tun hat, was viele Ängste hat und sich von der Welt abschottet und sich deshalb quasi aus diesen Ängsten stark so intendiert, vor allem darum kümmert, wie er sich mit Dingen umgeben kann, Macht, Entschädigung, mit Rentensicherungssystem und so weiter. Und es gibt aber ist auch so die ganze Zeit so eine zweite Strömung, die eigentlich schon ein Stück weitergeht, die also immer alle größeren oder tieferen Gestalten der westlichen Kultur, die angefangen von den auch da wieder weiterdenkenden griechischen Philosophen, so Sokrates, Platon, Epikur, und dann in diesem Mix mit den positiven Schichten des Christentums, was dann später in der Neuzeit so Gestalten wie Karl oder Jakob Böhme, später dann Fichte und Rudolf Steiner oder Getzler, Aurobindo, Wilber und so weiter führte. Also eine Ich-Haftigkeit, ein Selbstbewusstsein, was Fichte damals eben dann das große Ich nannte, nämlich das kleine Ich, was um sein Ich kämpft, aber eigentlich nicht souverän ist, sondern halt diese starke Souveränität von Menschen, die in der Lage sind, zu wissen, was sie sind und aus dieser inneren Ich-Freiheit heraus Tatsache ihre Kreativität über sich hinausgehen für die Evolution einzubringen. Das ist das eine. Aber es gibt noch eine zweite Struktur. Das fand ich damals, wahrscheinlich war das wirklich einzigartig auch bei uns in Berlin. Das sind auch dazu führte, dass wir vor kurzem in Berlin das Philosophiefestival der Liebe veranstalteten. Und zwar ist ja die sonstige Spiritualität, die vor allem aus der östlichen Welt kommt, ob nur aus der buddhistischen oder der hinduistischen, hat ja eine gewisse Spaltung so von Geist, von Sinn vor Betracht, ne? So auf einer gewissen Abschottung, oft auch nicht bewältigten sinnlichen Welt. Das ist die dieser Welt und das ist mein Geist, die ganze Erzählung davon. Denn wir haben das damals, zumindest Standard oder Bar oder die westliche Kultur, immer auch so eine Verbindung hatte von Spiritualität und Sinnlichkeit. Ne? Wie immer das wir nennen, wir haben da keine vernünftigen Begriffe, wo das zusammenkommt. Und das, denke ich, sind zwei so Reichtümer, die beide in unserer westlichen Welt schlummern und aus der, denke ich, immer sehr vorwachsen kann für eine künftige Menschheit. Ich aber noch nicht so richtig sehe, ne? So die Felder, die so heute vorhanden sind, so zwischen integraler Szene und mehr so diesen Tantra-Szene, das kommt nicht zusammen, darüber hat man sich ja schon mal unterhalten. Da in Programm bei Kaliska. Das war kurz so als Impuls. Sprich du mal weiter.
Jetzt hast du von dieser doppelten Tradition gesprochen, von diesem großen Ich und dem kleinen Ich. Jetzt würde ich mal sagen, dass auch von dem großen Ich von Fichte und von dieser vielleicht Parallelströmung, die du hier angesprochen hast, mit C.G. Jung, Jean Gebser, Steiner, dass das ja nicht wirklich in unserer Selbstwahrnehmung als europäischer Impuls da ist. Der europäische Geistesimpuls wird, um jetzt in deiner Sprache zu bleiben, doch sehr wahrgenommen auf dieses individuelle Ich, das man hier vielleicht das kleine Ich nennen könnte, das einfach meine Individualität und auch vielleicht meine Verlorenheit im Ganzen, aber auch meine Souveränität als Individuum darstellt. Wie kommt es, dass Europa mit dem einen und nicht mit dem anderen wahrgenommen wird?
Ja, ich denke, es hängt dann wirklich, die Welt liegt immer im Auge des Betrachters. Wenn man spricht von wahrgenommen werden, so wird Europa halt, ich sag mal, von Schichten, von Weltseiten, die jetzt eher bedroht sind durch Europa, natürlich eher als diese gefährdende Strömung wahrgenommen, die ja nur, wir haben ja gerade die VW-Krise erlebt, relativ rücksichtslos mit ihren Profitinteressen oder sonstige Interessen über die Welt stirbt und nicht allzu bereit ist, die Situation anderer wahrzunehmen. Und es gab aber, denke ich, auch immer auch das andere, ne? Also, wie du selber sagst, eben bisher eine Nebenströmung der europäischen Kultur ist, die aber da, wo sie auf positive Ohren traf, ne, wie in Indien bei Aurobindo oder eben auch an die ganze positive Rezeption des Marxismus, die es mal gab, so in den 70er Jahren. Also, aber die spannende Frage ist ja, ne, wie das heute weitergeht, finde ich. Weil so nach meiner Wahrnehmung, mir fehlt da irgendwo ein globales Resonanzorgan, dass diese Dinge aufgreifen. Wenn wir heute so verhandeln, nennen wir es mal integrale Bewegung, die sich irgendwo anfängt zu vernetzen, wo ihr auch ein wichtiger Teil von seid, die ist da auf der Spur und der Suche danach, aber was ich eben auch nicht wirklich sehe bisher, dass es irgendwo ein Resonanzorgan gibt, was dafür so, ja, in der richtigen Richtung, in der richtigen Schwingung schwingt, sag ich mal.
Bevor wir jetzt vielleicht in diese Richtung des globalen Resonanzorgans gehen, das ist eine spannende Frage, würde ich gern noch ein bisschen nachgehen, wenn es für dich okay ist.
Ja, klar.
Einfach zu schauen, wie kommt es, dass auch in der globalen Wahrnehmung Europa, der Westen mit diesem, ich sag's mal vereinfachend, individualistischen Materialismus gleichgesetzt wird und die europäische Geistestradition sehr sowohl in der öffentlichen Selbstwahrnehmung als auch in der globalen öffentlichen Wahrnehmung der Rest der Welt darauf fixiert wird und all die anderen Strömungen, die du ansprichst, ja, dieser Resonanzkörper, von dem du sprichst, der muss eigentlich erst aufgebaut werden. Das, was wir mit der Herbstakademie versuchen und das wirst du hier vielleicht auch mit dieser Webcast-Sendung versuchen, ist ja genau der Aufbau dieses Resonanzkörpers. Aber um das zu machen, ist es vielleicht auch spannend zu sehen, wie kommt es denn, dass das gar nicht in der Wahrnehmung ist, außer in kleinen Zirkeln. In der großen Öffentlichkeit ist diese Wahrnehmung ja ganz anders. Spirituelle Tiefendimension eines großen Ichs oder etwas, das verbindet man eher mit östlichen Strömungen, nicht mit europäischer Philosophie.
Klar, und das hat natürlich damit zu tun, wie wir sind. Ne? Ich bin ja nur ein bisschen in der akademischen Welt tätig und wenn ich mir das mal wieder anschaue, was an diesen Hochschulen, Universitäten und sonstigen Forschungseinrichtungen betrieben wird, da fließen ja Milliarden rein, da sind in Deutschland 100.000 intelligente Menschen tätig, aber das, was da produziert wird, ist halt sozusagen genau dieser materialistisch vereinseitigte Weltsicht, die ja dann auch permanent medial in Form von Produkten, Konsummustern bis hin zu kulturellen Events verbreitet wird, ist natürlich, dass klar, die Sicht nicht nur intern halt, ne, in den vorhandenen, sag mal, geistlichen oder intellektualistischen Strukturen Europas bestimmt, sondern natürlich dann auch nach außen. Klar. Weil das natürlich nach wie vor auch die Medien sind, die in Erscheinung treten. Ne, hat das sicher auch mit uns zu tun, dass in unserer westlichen Welt es bisher nicht gelungen ist oder wir nach wie vor beherrscht sind, ne, von dieser abgespaltenen materialistischen Struktur. Sicher irgendwo ihren Sinn hat, ne, so. Ich denke, es war nicht zufällig, dass Europa diesen Weg gegangen ist, um sich zu konzentrieren so auf diese materialistische Effizienz. So, dadurch hat er den ganzen materiellen Reichtum hervorgebracht. Aber die spannende Frage ist halt, wie es aus diesem Zirkel wieder herauskommt. Die wir aber permanent produzieren. Ne? Also an den Hochschulen, jeder, der studiert, wird da quasi hineingetrieben und ihn werden alle anderen Seiten ständig ausgetrieben. Also die meisten Studenten, die anfangs noch irgendwelche ganzheitlichen Interessen haben, verlieren die im Laufe ihrer Studienzeit. Und das ist halt, ja. Momentan halt, denke ich, das Problem.
Wenn ich eine kleine technische Zwischenbemerkung machen darf, Mike, ich höre gerade, dass im Stream du teilweise ein bisschen leise zu hören bist, wenn du einfach so einen Abstand zum Mikrofon beim Sprechen mit beachtest.
Gut, dann halte ich das noch näher an den Mund.
Dass wir uns hier irgendwie auch gut hören und uns auch die Zuhörer gut hören können. Hat das nicht auch mit der Natur dieses westlichen abendländischen Impulses zu tun, dass diese Betonung und Herausarbeitung des Ich-Begriffs vielleicht auch als Schattenseite hat, dass man eben bei diesem kleinen Ich landet? Und dass es vielleicht auch eine kulturelle Konsequenz ist, dass hier etwas in ein Extrem getrieben wurde, nämlich in ein verengendes Extrem von Ich-Wahrnehmung, das auch hier einer Korrektur bedarf.
Klar, aber die spannende Frage ist ja nach dem Warum. Ich fand mir das immer so, meine Zeit ist ja relativ. Die europäische Kultur in diesem Sinne, von dem wir sprechen, ist ja noch nicht wirklich alt. Ne? Das sind 300-400 Jahre in der Weltgeschichte. So, und insofern denke ich, hat es zumindest eine ganze Menge damit zu tun, dass das Ich ja sowohl das Individuum auch, ne, in den ersten Impuls der Selbstwerdung sich erstmal abgrenzen muss von allen Gefahren, die es bespürt, ne, von der großen Mutter, von den eigenen Trieben, von den Bedrohungen, die scheinbar aus der Umwelt kommen. Das heißt, es muss erstmal so einen starken Schutzpanzer entwickeln, um überhaupt seines Ichs, um die einigermaßen gewiss zu bleiben. Ne, und erst wenn es das so einigermaßen bewältigt hat, sowohl individualpsychologisch, aber eben wahrscheinlich auch kulturpsychologisch, so kann man erst in diese souveränere Form von Ich-Freiheit kommen, die offenbar nur wenigen Menschen schnell gelingt. Ne? Und die meisten Menschen sind halt da sehr abhängig von der Kultur, von der sie umgeben sind. Und die schaffen es halt nicht, sich wirklich darüber hinaus zu entfalten, als das, was ihnen dann permanent in Form der Massenmedien sozusagen serviert bekommen. Also ich glaube, insofern sehe ich das nicht unbedingt als einen Fehler der westlichen Kultur, sondern wir sind halt nicht weit. Wir sind halt noch eine junge Kultur letztendlich, die immer noch stark mit ihren eigenen Ängsten kämpft, das Ich wieder zu verlieren.
Schön. Jetzt hast du ja von dieser zweiten Spur gesprochen und hast hier sehr unterschiedliche Namen genannt. Also du hast Fichte genannt, du hast Jean Gebser genannt, du hast C.G. Jung genannt, du hast interessanterweise auch Aurobindo genannt, der ja eigentlich jetzt nicht primär ein westlicher Denker ist, auf das möchte ich dann später noch zu sprechen kommen. Wenn ich jetzt einfach so diese Reihe von Namen, vielleicht kommt ja der eine und andere noch dazu, durchgehe und du sagst, die haben hier eine zweite Linie der Ich-Wahrnehmung aufgemacht. Kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, was diese Menschen hier angesprochen haben und wie sie dieses Thema eingebracht haben?
Ja, also es beginnt eigentlich, ich hatte ja diesen Artikel auch geschickt, glaube ich, wahrscheinlich mit Jakob Böhme, der aber noch eine relativ unreife Sprache hatte. Und der zweite, der wichtige war, Tatsache Fichte, der erstmals eben da in seiner ganzen Philosophie verzweifelt, ihn hat ja kaum einer verstanden, versuchte eben zu zeigen, dass es eben nicht nur das kleine, sondern auch dieses große Ich gibt, was irgendwo so nach bestimmten Herausforderungen, Auseinandersetzungen mit den anderen und der Umwelt so allmählich zu seiner Souveränität gelangt. Und naja, ich denke, das ist einfach, eigentlich wie ich in den Passage vorher schon sagte, es hat damit zu tun, dass der Impuls eigentlich in der westlichen Linie liegt. Ne? So der Grundimpuls der westlichen Kultur, denke ich, kommt ja aus einer Mischung von griechischer Philosophie und Christentum. Also sagen wir mal, ein Ich, was sowohl frei ist, als auch irgendwo so diesem Urvertrauen und in der Liebe wieder mit der Welt verbinden kann. Aber dieses Zusammenkommen der beiden Strömungen lange bisher nur zufällig, worauf diese Zufälle nur beruhten, so von Böhme über Fichte bis Rudolf Steiner und Gebser und Aurobindo, wäre eine spannende Forschungsfrage, die wir nicht. Aber ja, aber die Qualität ist halt, ne, dass so ein großes, souveränes Ich, was also Gebser mit dem wunderbaren Wort, finde ich nach wie vor am besten, eine Ich-Freiheit benannte, also ein Ich-freies Ich, im Unterschied zum Ich-haften, ne, von sich selbst eingenommenen, nicht spielerisch, ich umgehenden. Das heißt, in gewissem Sinne ein genauso großer Schritt der Evolution wahrscheinlich, wie die Herausbildung so des Klein-Ichs aus der vor-ichhaften Struktur. Ja. Mach mal nochmal konkreter.
Lass mich nochmal beim Fichte bleiben, ja? Ja. Fichte ist jetzt nicht unbedingt bekannt als tiefer spiritueller Denker. Er ist bekannt als einer der grundlegenden Denker des deutschen Idealismus, ja, und des absoluten Idealismus. Würdest du sagen, dass seine Idee dieses großen Ichs eine spirituelle Dimension anspricht?
Ja, man muss da bloß mal als Schablone, es gibt noch eine andere wunderbare Schrift von ihm, das heißt die Anweisung zum seligen Leben. So, wenn man die gelesen hat, versteht man nicht erst die andere Hälfte von ihm, der ungefähr der Kernsatz ist, dass diese ganze Evolution so aus so einer Art, also was im Christentum Gottes die Liebe ist, aus einem Liebesimpuls kommt, so, und so das Urseine so schöpft aus sich heraus vieles verschiedenes Seines, was sich dann zum Teil voneinander abstößt, bekämpft, um daraus noch mehr Vielfalt zu machen. Und letztendlich ist immer mit demselben, der tiefen Intention, in dieser Vielfalt sozusagen sich wieder zu erkennen. Das heißt, das andere in sich selbst zu erkennen und damit mehr Liebe in der Welt möglich werden zu lassen. Ne? So, sagen wir mal, eine wunderbare spirituelle Begründung so der ganzen Evolution, die man halt nur selten zusammen sieht. Ne? Man sieht ihn oft nur so als vereinseitigten, dann relativ abstrakt geistigen Denker und bezieht nicht diese andere Seite mit ein. Aber noch ein Satz davor. Ich denke, es ist auch halt zu wenig bekannt, dass es eine Kant war damals vielleicht so der erste Impuls der ganzen deutschen Philosophie, aber es hätte ohne Fichte keinen Hegel, keinen Marx, keinen Rudolf Steiner, also so, er war eine Zentralgestalt, die aber, weil sie so weit war, nur selten wirklich verstanden wurde.
Willst du sagen, dass dieser Impuls, so wie ihn Fichte begonnen hat und wie ihn dann Menschen wie Steiner oder auch C.G. Jung und Jean Gelzer weitergetragen haben, dass sich da ein Thema durchzieht, oder sind das doch sehr verschiedene Weisen, hier eine Tiefenschicht anzusprechen? Weil du hast ja schon betont, dass jemand wie Jean Gelzer hier eigentlich von Ich-Losigkeit mehr spricht als von einem großen Ich.
Nee, er spricht von Ich-Freiheit, das ist wirklich der Unterschied. Gab es da die, sagen wir mal, drei großen Etappen der Evolution unterschieden. Er meint, die vormoderne Kultur war ich-los, ne? Die hatte das Ich noch nicht. Die moderne Kultur ist ich-haft, also vom Ich besessen. Und er meint, die neue Kultur wird ich-frei sein, wird in der Lage sein, Souveränität des Ich, die Aktivität zu nutzen, aber von dieser Besessenheit loskommen. Er wird in der Lage sein, spielerisch sie auch loszulassen und sich zu verbinden und nur dann, wenn es sinnhaft ist, die Ich-Kraft einzubringen, die auch einbringen zu können. Ne? Ich finde dieses Wort, das Ich-frei, ein wunderbarer Begriff. Ne? Man muss ihn wirklich unterscheiden von Ich-los. Das ist eine ganz andere Qualität.
Nee, das ist vollkommen richtig, dass du meinen Versprecher hier auch richtig darauf eingehakt hast. Die Ich-Freiheit meint eben gerade nicht die Ich-Losigkeit. Genau. Du hast den Punkt auch genau gesetzt. Aber sie meint eben die Freiheit von dieser Identifikation mit dieser konkreten Verkörperung, die dieses Ich ausmacht, das wir sehen.
Ja, genau, dieses alleinige Besessensein von diesem.
Ja. Und du willst auch sagen, dass Denker wie Steiner und C.G. Jung hier auch in die gleiche Richtung gehen?
Ja, genau, das war deine Frage. Ne? Ich denke, so wenn ich das als die wirklich tiefere Dimension der westlichen Kultur sehe, ne? Also ein souveränes Individuum oder wie im Fichtel gesagt, ein souveränes Subjekt, was nicht so der Welt gegenübersteht, dem anderen Subjekt auch nicht, sondern was in Resonanz mit dem Ganzen seine Einzigartigkeit, seine Kreativität, seine Potenziale entfaltet, nicht für seine eigenen Interessen, sondern das irgendwie zurückzugeben, so aus Liebe der Schöpfung oder dem Universum, so dann sind alle, die du gerade nanntest, sozusagen dann einfach nur verschiedene Arten von Betonungen, von Aspekten, die dieselbe Idee dann hat. Es ist ja kein kompaktes, sondern es hat verschiedene Schattierungen, verschiedene Arten, die es dann wieder interessant diffizil machen. Also ob du Steiners im Übergang von der Theosophie zur Anthroposophie oder C.G. Jungs versucht, sozusagen diese deutsche Psychoanalyse dann auch wieder mit diesem anderen, im ganzen begründeten, positiven Selbstbewusstsein oder Seelenbewusstsein dann herauszuarbeiten. Das denke ich so, zumindest ich sehe das so, ne, letztendlich es ist dieselbe Grundidee, nur natürlich Eigenart der Epoche, des Umfeldes, ist der Mensch nur so C.G. Jung Psychologe oder Erich Steiner kommt dann eher aus einer spirituellen neuen Bewegung, haben die das anders gesetzt, aber ich denke, sie drehen sich immer um denselben zentralen Punkt. Ne? Ein souveräner Mensch, ein souveränes Individuum, ein freies seelisches Wesen, was darum bringt, sozusagen in Bezug zum Ganzen seine eigene Potenzialität zur Güte zu bringen, so, um der Evolution irgendwas zu geben, um die Evolution ein Stück weiterzubringen, um die Sichtbarkeit zu machen, die Schönheit hervorzubringen.
Ja. Jetzt muss ich dann die Frage doch mal stellen, wie kommt Aurobindo in diese Reihe?
Ja, Aurobindo kommt in die Reihe, ich weiß nicht, weil das bekannt ist. Ne? Sein Vater hat ihm ja klugerweise gesagt, du, mein Sohn, in der indischen Kultur kommst du nicht zu deinem Potenzial. Hat ihn ja relativ früh als Kind nach England geschickt und ist in England zur Schule gegangen, hat in England Philosophie studiert und hat also die Prägung seines Denkens geschah in der westlichen Kultur. die aber dann natürlich, weil er seine Wurzeln in der indischen Kultur hat und später dahin zurückging, dann natürlich auf eine ganz spezifische Weise dann sozusagen verband. Und das hat ja auch eigentlich diesen Begriff des Integralen in die Welt brachte. Aber ich glaube, man kann Aurobindo nicht verstehen, wenn man nicht sieht, dass er in der westlichen Kultur gelernt und studiert hat.
Mhm. Spannend. Das heißt, du sagst, Aurobindo ist eigentlich auch nur verstehbar, wenn man auch seine europäische respektive englische Erziehung mal mitdenkt, dass er primär auch eben westlich englisch groß geworden ist. Ist ja vielleicht auch interessant, dass er Englisch sprechen lernte, weit bevor er Hindi oder Sanskrit sprechen konnte. Das heißt, sein Vater, der ja ein sehr säkulär denkender englisch-indischer Kolonialbeamter war, der wirklich darauf orientiert war, seinen Sohn eben europäisch zu erziehen, hat es auch sehr konsequent durchgetragen. Und du meinst, das ist auch etwas, das dann in der integralen Philosophie von Aurobindo eine wesentliche Rolle spielt.
Ja, klar. Wenn man wirklich, Aurobindo war ja letztendlich, hat ja auch Gebhardt zugegeben irgendwann, dass er eigentlich so den Grundimpuls des integralen Denkens von Aurobindo hatte. Ne? Also Aurobindo war es dadurch möglich, eigentlich als erster Tatsache so dann auch eine Sprache, zumindest der Vielfalt seiner Versuche so zwischen integralen Yoga und dann anderen Schriften halt versucht zu machen, diese beiden und lange Zeit getrennten geistigen oder kulturellen oder spirituellen Strömungen mit, die westliche, mehr wissenschaftlich, außen materialistisch orientierte und die östliche meditativ orientierte, da eine Brücke zu bauen. Das, denke ich, war nur einem Menschen, nur ihm möglich, der beide Kulturen um unseren Blut hatte.
Und, Jetzt finde ich das natürlich spannend. Wir haben jetzt so richtig so eine Reihe von Persönlichkeiten hier dargestellt, die all das, die alle diesen zweite Unterströmung hier mit verkörpern, die du ganz am Anfang von unserem Gespräch angesprochen hast. Diese zweite Strömung des europäischen Impulses, wenn man das so formulieren kann. Wenn man all diese verschiedenen Varianten, die diese Menschen hier versucht haben zu artikulieren, einfach zusammendenkt und das auch auf die heutige Zeit anwendet, was würdest du sagen, was ist die Message dieser zweiten Strömung des europäischen Impulses?
Ja, was ist die Message? Ja, gerade den Text hatte ich ja auch geschickt, ne, so, ich bin auf der Suche nach den richtigen Begriffen dafür und versuche mir gerade mit dem Begriff der Seele und so weiter. Mhm. So, weil wir können das bisher eigentlich nur so in der Dissonanz formulieren, ne, so, ich versuche es ja immer auch, dieses Buch, was ich da letztes Jahr mit Hüter machte, dass wir diese beiden Qualitäten, ne, die Freiheitsfähigkeit der westlichen Kultur, die Ich-Fähigkeit, die Kreativität, die Impulsfähigkeit, ne, die der westliche Mensch ja erstmals so kultiviert hat. Und die aber eben in dieser positiven Tiefenströmung eben ganz und gar nicht angstbetont sich abtrennt von dem Rest der Welt, von der eigenen Natur, von der eigenen Sinnlichkeit, von dem anderen Menschen, von den anderen Kulturen, von der Natur im Ganzen, sondern der aus dieser inneren Freiheit heraus in der Lage ist, eben auch die Schönheit, Qualität, die Impulse aller anderen Wesen, ob menschlicher oder natürlicher Form zu sehen und sich mit ihnen verbunden fühlt und sie quasi nur als andere Schattierung derselben Grundqualität sieht, so fehlt uns, denke ich, aber eine Sprache dafür. Ne? So, ich selbst kann das auch immer nur in diesen Doppelpack formulieren, Freiheit und Verbundenheit, aber die Worte dazwischen, ne? Das Wort Liebe, das Wort Seele, die ich gerade versuche, selbst unsere Sprache hat das irgendwo aber nicht wirklich entwickelt. So dass wir also nur selten in der Lage sind, das mal zu denken und auch selten in der Lage sind, das zu fühlen. Ich merke es an mir selber, ne? Obwohl ich ja seit meinem Philosophiestudium irgendwie darum ringe, so irgendwo das in mir zu verstehen. Aber sicher, weil wir auch umgeben sind, natürlich von der Kultur, die uns immer wieder abtrennt von uns. Aber auch, denke ich, weil wir zu wenig Sprache, zu wenig Begriffe zur Verfügung bisher haben, ne, um das fassbar zu halten, ne, diese Bewusstseinsqualität, die es ja letztendlich ist, so ist es gar nicht so einfach, das ja zu fokussieren, dass sie uns also, sag mal, in diesem Doppelpack oder in dieser Integralität immer auch gegenwärtig ist, ne, so dass ich nicht was ja nur in Form der ganzen Meditation und Yoga-Übungen zum Glück an der westlichen Kultur ankommt, also uns entspannen, uns mit dem Ganzen verbinden, aber eben dann oft halt in die Gegenhaltung fallen, so uns aus der Welt rauszunehmen. Und der Gegenimpuls, der halt nach wie vor in Form von westlichen Unternehmen und Politik vorhanden ist, so die Welt mit den eigenen Produkten, mit dem eigenen Erfolg zu überziehen. Und die Mitte ist irgendwo, ja, selten da. Das Problem.
Wenn man jetzt dieses Begriffspaar nimmt, ja, die Freiheit und Verbundenheit, es ist ja noch immer sehr philosophisch und in einem gewissen Sinn auch nüchtern, vielleicht auch kühl formuliert. Ja.
Genau.
Dir ist aber der Liebesimpuls, so wie ich auch deinen Schriften und deinen Vorträgen entnehme, ein großes Anliegen. Und wenn ich dich richtig verstehe, siehst du diesen Liebesimpuls genau in der Verbindung von dieser Freiheit und Verbundenheit. Sehe ich das richtig?
Genau, sag mal, da kommen zwei Paradoxe zusammen. Das eine hast du gerade beschrieben, ne? So rational ist es zu formulieren als die Verbindung von Freiheit und Verbundenheit. Das hat übrigens erstmals ein russischer Philosoph, Wladimir Solowjow, der hat mal ein Buch geschrieben über den Sinn der Liebe, das war so um 1890, der hat das erstmals wunderbar herausgearbeitet, dass der Begriff der Liebe im positiven Sinne der einzige ist, der diese beiden Qualitäten zusammenbringt. So die Individualität, die Freiheit und die Verbundenheit. Ne? Mhm. Der einzige Begriff ist, der so in der Tiefe oder wenn man näher anschaut, das beides fasst. Mhm. Aber ich denke, es gibt noch diese zweite Dimension. Das hat damit zu tun, was ich ganz anfangs nannte, dass in der westlichen Kultur noch etwas so ganz positiv ist, im Unterschied zu den vielen östlichen Kulturen, oder nicht zu allen, aber zum großen Teil, so dass der Begriff Liebe noch einen Doppelpack hat. Und es gibt ein ganz nettes Buch von Umberto Materana, was leider nicht ins Deutsche übersetzt ist, The Origin of Humanness in the Biology of Love, also der Ursprung der Menschheit, des Menschlichen in der Biologie der Liebe. Und da macht er wunderbar klar, so dass dieser Begriff der Liebe nicht zufällig noch so eine Doppelschwingung hat, die wir oft auch schwer auseinanderhalten können. Das eine sind diese geistige Liebe, die wir kennen so als Mitgefühl, Mitleid. Und das andere ist Sache, diese erotische Liebe, die wir kennen so als Inspiration, als Energie, als Ergriffenheit. Ne? Mhm. Und er beschreibt das Tatsache wahrscheinlich, wenn es diese beiden Linien waren, die so im Übergang vom Tier zum Menschen zusammenkamen, so kann man das auch beobachten. Das eine war die Ausweitung des Mitgefühls so aus der Mutter-Kind-Beziehung bei den Säugetieren, in einer Art gesellschaftliche Qualität, dass auch Männer wurden fähig, durch gewisse genetische Umstellungen nicht bloß um Macht zu kämpfen, sondern auch mitfühlend zu sein. Also Mitgefühl wurde genetisch angelegt. Und das zweite aber hatte zu tun mit diesem Umstellung des Zyklus der Frau, dass sie nicht mehr nur zu ihrem Eisprung sexuell sozusagen lebendig war, sondern quasi eine gewisse Art erotische Dauerbereitschaft entstand und damit ein Bindungskit für menschliche Kulturen, die also auch dieses Prickeln, dieses Inspirieren, dieses lebensenergetisch euphorische mit hat. Und dass der Begriff der Liebe also auch diese beiden Seiten passt. Ne? So. Es ist schwierig vorhanden. Ne? Wir haben das irgendwie wieder gut getrennt. Das eine ist sexualisiert und das andere ist vergeistigt. Ne? Und die Liebe als diese Mitte ist selten passbar, obwohl sie jeder intuitiv irgendwo kennt. Aber das ist das Geniale an diesem Begriff, ne, dass in ihm zweimal zwei Paradoxe zusammenkommen. Freiheit und Verbundenheit und Mitgefühl und Erotik, sage ich mal, die wahrscheinlich so, ja, zumindest auch nach meiner eigenen Erfahrung, doch das Lebenselixier des Menschen sind irgendwo.
Jetzt hast du aber gesagt, dass es ein Spezifikum dieses westlich-europäischen Impulses ist, im Gegensatz zu manchen östlichen. Inwiefern ist das jetzt spezifisch europäisch, was du hier ansprichst?
Also es gibt es im Osten auch in Form zumindest einiger Tantra-Schulen, ne, die jetzt versucht haben, auch Sinnlichkeit und Spiritualität dann wieder neu zu verbinden. Aber was ja damals mit Bauern herausarbeiteten, war, dass da so eine Tiefenströmung ist, die so von den Troubadouren schon so in der frühen Romantik kam, also oder der Spätrenaissance, die sich dann durchzog über Pascal und Jakob Böhme und ne, das so eine Betonung, dass also der Geist und nicht bloß so eine abstrakte, rationale Erscheinung ist, sondern dass der Geist uns sozusagen versinnlicht ist, ne? Dass wir selbst in all unseren Dimensionen auch als Körper geistige Wesen sind, dass also auch unsere Wahrnehmung, unsere Berührung ein Ausdruck von Geist sein kann. Und das ist sicher auch nicht vordergründig in der westlichen Kultur, die ja eher sexualisiert ist heute, aber dass es überhaupt vorhanden ist, ne? Dass sozusagen so ein Reichtum von auch Dichtern, Novalis, Hölderlin, Rilke, jeder kennt ja gewisse Gedichte, die dir so in sinnlicher Schönheit eine geistige Tiefe ausdrücken. Mhm. Das ist eigentlich auch was Einzigartiges, was so irgendwie bei uns vorhanden ist.
Aber ist das wirklich was speziell europäisch-westliches? Ich denke jetzt einfach einmal an Rumi, an persische Literatur, aber auch an indische, du hast das auch genannt, teilweise tantrische Poesie. Das sind doch Impulse, die auch diesen erotisch-sinnlichen Dimensionen sehr stark mit sich tragen. Würdest du da etwas sehen, was wirklich spezifisch aus diesem europäischen Impuls getragen kommt?
Nein, klar. Der europäische Impuls hat ja Wurzeln. Also die Geschichte ist ja zum Teil bekannt. Und sozusagen, dass die griechisch-christliche positive Strömung, die in Europa dann verloren ging, so dann über das Orientalische, also über Rumi, über die positiven Strömungen des Islam erstmal wieder belebt wurde und dann wieder über die Renaissance im Westen neu belebt wurde. Insofern sind also die genannten Rumi, Al-Ghazali, also diese islamischen Poetik oder Sufis, ne, die haben natürlich diesen selben Impuls. Aber wenn ich meine, man nimmt die heutige Strukturen dieser Kulturen anschaue, ne, so die dominanten Formen des Islam oder auch die dominanten Formen von mir aus des Hinduismus oder des Buddhismus, so sind die doch eher sozusagen sinnfeindlich, zumindest in großen Teilen. Ne? So, und das denke ich, also es gab die Strömung immer auch da. Ne? Es ist ja so, dass es in allen Kulturen immer Menschen gab, ne? denen es gelungen ist, sagen wir, zur Blüte des menschlichen Potenzials zu gelangen. Das ist ja quasi etwas, was in uns angelegt ist als Mensch. Ne? Also jeweils von der Kultur abgerufen wird und nicht abgerufen wird. Es gelingt immer dem Menschen durch besondere Potenzial oder glückliche Umstände ihr ganzes Potenzial zu entfalten. So ist natürlich also eine Vereinseitigung unserer Sprache, wenn wir jetzt sagen, die westliche Kultur, ne, der ist das gelungen. Ich soll ich eher sagen, es ist in der westlichen Kultur vielleicht ein bisschen verbreiteter als in den anderen. Es gab es auch immer da hast du völlig recht. Ja.
Aber der Punkt, der dir wichtig ist, dass es in der westlichen Kultur eine Strömung gab und die Troubadours sind wahrscheinlich hier wirklich auch ein sehr zentraler Impuls, die ganze Troubadour-Literatur, aber du hast ja auch die europäische Romantradition hier mit reingebracht, du hast auch Rilke, Hölderlin hier mit reingebracht,
Novalis und so weiter.
Genau. Novalis, dass hier eine Strömung sichtbar wird, die eine Sinnlichkeit, eine Ich-Orientierung im Sinne von Ich-Freiheit, aber auch im Sinne von einer Transzendenz der alleinen Ego-Bezogenheit mit sich zum Ausdruck bringen. Kann man das ungefähr so formulieren? Ich kämpfe da auch gerade ein bisschen mit den Begriffen.
Ja, genau. Ja, das ist das Problem unserer Sprache, wie gesagt. Ja, ich denke, man kann es so formulieren, ne, dass sozusagen ne, diese eine Schwingung der Ich-Freiheit, ne, also die sowohl in der Lage ist, mit der Subjektivität, mit der Kreativität, mit der Fähigkeit, Einheit zu gebieten, oder wie Kant so schön sagte, ne, sozusagen Beginn einer völlig neuen Ursachenkette zu sein und die anderen einfach abzubrechen, ne? So, dass das eine ist und das andere eben, dass zugleich aber in einer Form geschieht, die also die Welt nicht ablehnt, die Sinnlichkeit nicht ablehnt, überhaupt die Materie auch nicht ablehnt, ne? So, und in der Lage ist also, dass in den Dingen, in der Realität des Körperlichen, des Sinnlichen, des Materiellen auch noch zu vergegenwärtigen. Das ist, denke ich, so die Blüte der westlichen Kultur, würde ich schon so sagen. Tiefe Potenzialität.
Willst du sagen, dass jetzt in dieser Situation, die ich auch versucht habe, in der Einladung zu dieser Sendung mit zu beschreiben und die auch so der Kontext von dessen ist, was wir in der Herbstakademie ansprechen wollen, dass die Globalisierung sich radikal beschleunigt, dass wir in einer Situation sind, in der dieser Culture Clash, der in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts vorausgesagt wurde, ja offensichtlich momentan sehr eintritt, wenn man nur daran denkt, was gerade im Nahen Osten passiert, dass die Mobilität der Armut auch mit der Flüchtlings- und Asylkrise ganz offensichtlich da ist, dass hier dieser Impuls in dem Konzert all der anderen kulturellen Impulse, die hier global einfach unser Menschsein ausmachen, eine besondere Rolle übernehmen soll. Besonders nicht im Sinne von besser als andere, aber eine spezifische Rolle, die hier nur vom Westen eingebracht werden kann. Wie siehst du das? Welche Aufgabe hat der europäische Impuls in dieser globalen Situation, in der wir sind und in dieser globalen Zukunft, die sich hier abzeichnet?
Ja, ne, ich sehe das so, sagen wir, eigentlich in zwei Dimensionen, die natürlich zusammengehören. Das eine ist, dass natürlich, sagen wir, die Basis oder die Basics, damit das überhaupt geschehen kann, ist ja durch die westliche Kultur immer hervorgebracht. Ne? Also was man jetzt kurz Internet nennen kann, also mal ein neues Kommunikationsmedium, was den wunderbaren Effekt hat, dass das erste Mal ist eigentlich potenziell alle Menschen befähigt, relativ unabhängig von Machtstrukturen und von materiellen, sag mal, Voraussetzungen, sich den ganzen Reichtum der Kultur in der Welt anzueignen, mit allen Menschen zu kommunizieren. Das ist natürlich eine wunderbare Ausgangssituation, die es so menschheitlich nie gab und die also etwas ermöglicht, was ich so philosophisch spannend finde, ne, so, indem wir also jetzt nicht mehr kulturell beschränkt sind, also primär die Menschen berieselt werden mit bestimmten, letztendlich machtpolitisch vorausgewählten Inhalten, ne, was ja, sagen wir immer, die Beschränktheit der Kulturen bewirkte, dass man den Menschen nur bestimmte Informationen zugänglich machte und die anderen quasi ausblendete aus Angst, sie könnten zu selbstbewusst werden, dass das nicht mehr vorhanden ist, ne. Das schafft ja tendenziell immer diese wunderbare Situation, dass sich jetzt zeigen wird, ob so die Natur des Menschen, sag mal, ob man sagt, gut ist oder souverän ist, ne? Also tendenziell wird sich einfach durch diese Freiheit des Vorhandenseins aller Informationen, aller Kommunikationskanäle, die das Internet möglich ist, zeigen, ob der Mensch in der Lage ist, wirklich sich zu seinem Potenzial zu entwickeln, weil einfach die Beschränkung wegfällt. Und das letztendlich ist ja etwas, was die westliche Kultur eingebracht hat, ne? Ob nur Google oder Facebook oder das Internet generell. Das ist ja letztendlich produziert in der westlichen Kultur. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich das, was jetzt gerade auch hier stattfindet, ne? Was so, wir hatten ja ob nur mit Aurobindo und Gebser begangen, sagen wir mal, die integrale Bewegung, mit der seitdem versucht, so eine neue positive Definition oder auch Qualität, ne? So des Geistigen, des Spirituellen, des menschlichen Selbstbewusstseins, Selbstverständnisses hervorzubringen. Das findet ja bisher auch vor allem in unserem Kulturkreis statt, ne? Ob nur die Kreise um Ken Wilber oder eure Kreise oder es gibt ja noch diverse andere, ne? Die sind ja auch letztendlich sicher, weil ja die materiellen Voraussetzungen auch besser sind und weil mehr Menschen in der Lage sind, überhaupt so sich das gönnen zu können, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, so etwas, was stattfindet, was ist man aber auch unsere Verantwortung ist, ne? Wenn wir sagen können, aufgrund unseres auch materiellen Reichtums haben wir die Voraussetzungen, uns mehr auch kümmern zu können um die Spiritualität der Zukunft, ist natürlich dann auch eine Verpflichtung oder Verantwortung, die wir haben. Und was ihr auch gemacht habt, ne, mit den letzten Wochen, was du mir geschickt hast, mit dem Netzwerk, was ihr da aufbaut, Tatsache auch da Zusammenhänge, Diskurse zu organisieren zwischen den Kulturen, zwischen den Spiritualitäten, die wir wahrscheinlich mehr entwickeln müssen als andere, die einfach nicht die Voraussetzungen so haben, wie wir dafür. Insofern denke ich schon, ne, sind wir da mit dem Tag als andere. Ohne dass wir besser sind, ne, wir haben einfach bessere Voraussetzungen glücklich bekommen.
Die besseren Voraussetzungen haben wir, wenn das eine, was du hier mit eingebracht hast, ist, dass wir, ich sag mal ganz platt, die Technologie entwickelt haben, nicht nur die Technologie, die es erlaubt, dass wir uns auf eine noch nie dagewesene Art und Weise global vernetzen. Ja. Ist natürlich jetzt primär ein technologischer Impuls, obwohl er natürlich auf einer kulturellen Basis fundiert. Aber der Impuls vom Internet natürlich ist primär, kommt einmal technologisch an, nicht kulturell, sagen wir sozusagen.
Na klar, aber er schafft eine kulturelle Voraussetzung, die ist mir wichtig.
Klar. Ja. Was natürlich der Fall ist, und ich glaube, das hast du ja mit angesprochen, dass es auch das gibt, lass uns das Stichwort offene Gesellschaft nennen, ja. Ja. Die offene Gesellschaft, das heißt die Gesellschaft des offenen Diskurses, ist ja auch etwas, das sehr stark in diesem westlich-europäischen politisch-kulturellen Milieu zu Hause ist oder was hier starke Wurzeln hat. Und die Frage, wie wir überhaupt mit der Pluralität der Welt zurechtkommen, hat natürlich auch damit zu tun, wie viel Offenheit vertragen wir. Und hier ist ja nicht zufällig auch die Auseinandersetzung einerseits mit Projekten der Aufklärung und andererseits mit Projekten eines neuen Formen von Fundamentalismus, sei es religiöser Fundamentalismus, sei es aber auch nationaler Fundamentalismus. Das heißt, die Frage der offenen Gesellschaft ist wahrscheinlich auch eine kulturelle Frage, die in diese ganze Auseinandersetzung vom Westen ja auch mitgetragen werden muss.
Ja, klar. Wobei das ja, wie du schon gesagt hast, ja quasi auch die Wiege der westlichen Kultur ist, ne? Wenn die im alten Griechenland liegt, was ja, die ja damals deshalb quasi auch Philosophie hervorbrachten, weil sie als Handelsvolk einfach mit verschiedenen Völkern, Kulturen, Religionen in Berührung kam und deshalb zu der Frage kam, wenn die alle so verschiedene Götter anbeten, dann kann ich doch mal drüber nachdenken, ob es nur die einzig wahren gibt. Und das ist natürlich etwas, was halt so in der Wiege unserer Kultur, wie gesagt, lag und was sich glücklicherweise eben trotz aller Versuche, ob nur durch Kirchen oder durch welche Diktatur noch immer, es abzuschaffen, bisher erhalten hat. Und so denke ich schon, das ist, haben wir wieder wie mit dem kleinen und dem großen Ich, natürlich jetzt die beiden Dimensionen der westlichen Kultur, dass sie positiv gesehen genau diese Offenheit, diese Pluralität, diese Freude auch an der Verschiedenheit, an dem anderen sicher pflegt, weiterführt, in die dagewesene Weise heute vielleicht eben durch diese auch neuen globalen Ströme, die aufeinandertreffen. Und es gibt eben natürlich eben auch diese andere Strömung, die ja, wenn man jetzt mal eben evolutionstheoretisch denkt, einfach mehr eine Schutzreaktion sind. Nicht so von der Psychologie, von der Spiral Dynamics oder nach Gebserhemd, so einer Psychologie, die noch nicht wirklich in der Ich-Freiheit angekommen ist, sondern sich einfach bedroht fühlt, dass jemand irgendwas wegnimmt, ne, und sich deshalb verengt und retardiert. Das ist einfach, aber glaube ich, evolutionär gesehen normal. In jeder Evolution gibt es in dieser beiden Tendenzen. Die eine ist eine Verhärtung, eine Verengung, und die andere ist halt eine Öffnung. Und das erleben wir halt beides gerade. Das ist eher etwas, was ganz natürlich ist.
Ja. Mike, lass mich noch ein paar Fragen hier reinbringen, die uns per E-Mail schon erreicht haben.
Ja.
Da fragt eine Hörerin, lieber Herr Hosang, meinen Sie, dass wir im Moment von der Strömung des Individualismus eingenommen sind, die aber als Europäer auch einen Zugang zu einer anderen Art des Bewusstseins haben können? Falls nicht, wie ist der Zusammenhang zwischen diesen beiden Strömungen? Welchen Zugang würden Sie empfehlen? Philosophie lesen oder was sollen wir tun?
Ja, wie gesagt, ob nur Philosophie oder Hölderlin oder Novalis oder es geht ja um die Qualität, das hatten wir ja die ganze Zeit, des Ich-Bewusstseins, aber es eben dieses kleine, egozentrische, ängstliche, unsichere Ich ist oder eben dieses freie, sich gern verschenkende, oder wie Nietzsche mal sagte, sich überströmende Ich, was die größte Freude daran ist, seine Qualitäten weiterzugeben. Und ich denke, da finde ich, je nachdem, wo ich suche, in der ganzen westlichen Kultur, ne, ob in der Dichtung, ob in der Literatur, ob im Theater, ausreichend Resonanzräume. Der Punkt ist eben nur, wonach suche ich. Ne? Also ich denke, der Mensch, der jetzt sich da entwickeln will, muss sich selbst, ist ja das Problem, ich sehe die Welt immer mit den eigenen Augen, ungefähr schon eine Ahnung haben, wonach er den sucht. Und dann kann er eben von mir aus Fichte lesen und wird ihn ganz anders verstehen als irgendein Professor, der Fichte gerade, wie auch immer, beschränkt als Nationalist versteht.
Wenn ich mich an der Frage von der Hörerin anschließen darf, es ist ja schon interessant, dass jetzt auch im Kontext von, ich sag mal, dieser integralen Bewegung oder auch von der East meets West Spiritualität Kulturtechniken gerade sehr en vogue sind und das betrifft ja auch die Arbeit, die wir machen, die mit Meditation zu tun haben, die mit Yoga zu tun haben, die eigentlich östliche Kulturtechniken sind. Ja. Gibt es hier aus deiner Sicht auch wirklich genuin westliche Kulturtechniken, ich sage es mal ganz bewusst so, die hier wichtig sind, um diesen Resonanzboden für dieses integrale Bewusstsein zu schaffen, von dem du am Anfang gesprochen hast?
Na klar, ich denke zumindest zwei. Die eine, die wir oder ihr gerade pflegt, das ist das Gespräch, ne, was ja so auch genuin für den alten Griechen, der Dialog, der Diskurs, ne, zuzulassen, dass es verschiedene Meinungen gibt und nach der gemeinsamen Mitte oder Wahrheit zu suchen. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige westliche Kulturtechnik. Und die funktioniert aber natürlich nur am besten, wenn sie noch verbunden ist mit dem, was man jetzt vielleicht mal Kontemplation nennen kann. Ne? Also Philosophie im positiven Sinne ist ja auch so ein Weg zum Grund der Dinge, und das kann ich mit Meditation erreichen oder mit Yoga oder eben, indem ich eben genau das verbringe, was ich so im besten Sinne tue, wenn ich denke. Nicht, haben ja viele unterschieden, nicht indem ich meinen Verstand in meinem Kopf kreisen lasse, der meist Angst oder Problem getrieben ist, sondern indem ich in diese andere Art von Denken, Vernunft, genanntes Gewahrsein pflege, ne, so versuche, den Begriffen nachzuspüren, deren tieferen Sinn so in mir, in meinem Geist aufblühen zu lassen und so halt mich mit dem Ganzen oder mit der Wahrheit oder dem Schönen oder dem Guten verbinden. Und ich denke, das ist ein sehr genuiner und sehr wichtiger westlicher Weg. Nehmen wir es mal als Kontemplation, im Unterschied zur Meditation. Also nicht eine Versenkung mehr in so dieses Feld der Leere, sondern sozusagen ein Hineingehen so in die Konkretheit des Ganzen.
Mhm. Ein amerikanischer integraler Denker hat das ja mal so formuliert, sehr auch auf dieses Spiral Dynamics Modell angewandt, also von der unserer Kulturentwicklung von der Moderne zu Postmoderne und zu einer vielleicht gerade entstehenden integralen Kultur, hat er so nachgefragt, was sind denn eigentlich so die Kulturtechniken, die jeweils diesen kulturellen Sprung hier mit unterstützen? Und hat als die Hauptkulturtechnik der Moderne das Betreiben von Wissenschaft angeführt. Also wirklich dieses Entdecken des wissenschaftlichen Unternehmens in all dem. Er hat interessanterweise als Hauptkulturtechnik der Postmoderne Phänomene wie die Popmusik und Rock'n'Roll angeführt. Also dieses Neuentdecken einer vitalen Innerlichkeit, würde ich es mal sagen, natürlich auch Psychotherapie. Und er hat, und das kommt wahrscheinlich dem, was du gesagt hast, jetzt sehr entgegen, gemeint, seine Vermutung ist, dass eine der Hauptkulturtechniken des Integralen das philosophische Gespräch ist. Würdest du das ähnlich sehen?
Klar, das ist ja quasi, was ich gerade gesagt habe. Und das Gespräch kann, wie gesagt, mit einem anderen stattfinden, wie wir es gerade machen, oder es kann in mir selbst stattfinden, das, was ich Kontemplation nannte, dann spreche ich halt mit dem Universum oder wie immer ich das so nenne in mir, ne? So, und das sind beides in Form von Gespräch letztendlich, wo ich versuche, meine ja immer begrenzte Sicht, mein immer begrenztes Gefühl der Welt auszuweiten, ne? Indem ich mich in andere Begriffe, die mir durch andere sozusagen gegenübergestellt werden, hineinzusetzen, hineinzufühlen, hineinzudenken. Ne? Insofern kann man es gerne als philosophische Gespräch nennen. Mhm. Aber mit dem Wissen, ich kann es ja mit anderen Menschen führen, ich kann es auch mit mir selber führen. Das sind dann zwei Spielarten.
Also, das ist korrekt. Eine Frage, die von einem Hörer kommt. Es scheint mir so zu sein, dass wir gerade, das ist ja auch ein Ergebnis der Griechenland-Krise, dass wir sehr unter einem ökonomischen Denken stehen, man mehr über faire Märkte, Wachstumspotenziale diskutiert, als über das, was man vielleicht als unsere europäischen Wurzeln in Kulturphilosophie ansehen könnte. Wie könnte das, was unsere Vergangenheit als Impulsfeld und Inspirationsquelle so kraftvoll war, eine Aktualisierung und Anknüpfung erfahren, die Antworten auf unsere heutige Fragen bringt?
Tja, spannende Frage. Aber ich denke, man muss da auch wieder unterscheiden, sozusagen, was das Vordergründige ist, also was die Medien täglich verbreiten, ist ja genau diese noch Teil eben dieser Kultur, die die Menschen irgendwo klein hält, die sich ständig mit Gefahren umgibt, was nur durch die Griechen uns weggenommen werden könnte oder durch die Flüchtlinge. Also die Menschen quasi in ihrem kleinen Ich permanent unterhält. So, und diese andere Ebene aber, die ja, ich hatte erst das Internet schon genannt, die halt nicht in den Mainstream-Medien sichtbar ist, die aber, wenn ich mal mir ein bisschen die Mühe mache, mit einer Suche in dem anderen Medium der virtuellen Welt, finde ich ja ständig mehr davon. Immer mehr Menschen machen irgendwelche Websites, schaffen Kommunikationsformen über Facebook oder whatever, wo sie genau über diese Themen kommunizieren. Und ich denke, der Mensch, der eine gewisse Offenheit da hat, danach zu suchen, der findet täglich mehr denn je davon. Ne? Und die spannende Frage ist eben nur, wann da ein Punkt erreicht wird und eine Qualität und eine Dichte, dass es auch irgendwo sichtbar wird. Ne? Bisher ist es halt so ein Nebenstrom zu dem nach wie vor dominanten Medium der beschränkten oder kleinen ichhaften Welt, aber ich glaube, die anderen Strukturen oder Ströme sind durchaus wachsend. Mhm. Wir sehen sie noch nicht so offensichtlich. Oder was denkst du?
Ich glaube, du hast vollkommen recht. Ich denke auch, dass die nächste Frage einer Hörerin sehr gut dazu passt. Die möchte ich gleich, um den Ball an dich zurückzuspielen, an dich weiterleiten. Die Hörerin schreibt, Sie haben sehr große Geister des letzten und vorletzten Jahrhunderts genannt. Welche aktuellen Dichter oder Philosophen sehen Sie als Beitrag in dieser Strömung heute?
Aktuell lebendige. Okay. Ja, ich denke, alle die wir jetzt mal enger oder weiter zu der integralen Bewegung rechnen können, ne? So, ob nur Ken Wilber oder Mark Gaffney oder die E-Wolf oder die positive anthroposophische Bewegung oder selbst ein paar Philosophen im Moment so von Sloterdijk und alles durch immer noch teilweise, was da auch jetzt zum Teil so in der Richtung der Philosophie der Liebe erforscht wird. Es geschehen halt Dinge, die irgendwo alle, denke ich, um diesen Punkt kreisen. Ne? So. Mhm. Ich denke, es wird sich erst dann im Nachhinein, wie das immer so ist, geschichtlich von mir sind 100 Jahre anzeigen, welches da wirklich die großen Geister waren, aber man muss sich nochmal den Buchmarkt anschauen und findet da, glaube ich, relativ viel von Menschen, die versuchen, in diese Richtung zu denken.
Vielleicht, um das auch mit dem zu verbinden, was mit der Frage, die du vorher an mich zurückgegeben hast. Ja. Ist es vielleicht auch so, dass die neue, auch technologische Situation, also alles, was du angesprochen hast, mit Facebook-Gruppen, ja, mit Internet, mit Blogs, eine radikal andere Kommunikationssituation schafft, dass es vielleicht nicht nur die großen Geistesgrößen sind, die jetzt sozusagen die großen Wälzer hinlegen, die man jetzt durchstudiert, sondern dass hier etwas entsteht, das in der Produktionsform anders ist, nämlich kollaborativ.
Ja, ich denke, da hast du völlig recht, genau.
Das ist vielleicht die Frage auch, wenn man sich jetzt nach den großen Geistern stellt, ich meine, die wird sicher auch gehen, wenn man mal zurückschaut und sagt, das werden die großen Geister sein, aber vielleicht wird man auch feststellen, dass die menschliche Kommunikationsform sich radikal verändert hat, weil eine so starke kollaborative Vernetzung des Denkens gab es noch nie und genau. Das wird vielleicht auch kollektive und kollaborative Formen in ihren Resultaten bringen, die dann halt nicht irgendwelche Individuen sind, die dicke Bücher geschrieben haben, sondern ich weiß nicht, wie das dann von der Nachwelt rezipiert wird, aber in der Produktion sind das einfach die vernetzten Dialogstränge, wo vielleicht, ich sag mal ganz platt oder ganz hochmütig, auch dieses improvisierte Webradio, das wir da hier machen, Teil davon sein kann.
Genau, ich habe euch ja gerade mit genannt, Ewolf. Das sehe ich genauso, da hast du völlig recht, dass diese großen Denker, die wir in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden hatten, die hatten natürlich deshalb die Strahlkraft, weil es immer nur noch wenige gab, die sich so weit entwickeln konnten. Und wir leben heute in einer Welt, die es vielen die Chance gibt, sich weiter so relativ weit zu entwickeln. Was eben, wie du gerade beschrieben hast, die wunderbare Situation ermöglicht, noch dazu ergänzt, eben durch dieses Kommunikationsmedium Internet, dass während die alle auch ihre Schatten hatten, in ihrer Größe hatten sie immer auch ihre dann Beschränktheit, wir heute insofern gemeinsam oder miteinander im Gespräch kollaborativ da uns wunderbar ergänzen können, wie es bisher noch nie möglich war. Das sehe ich auch. Ja.
Mike, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich möchte mich mal bei den Hörern auch für die heute technischen Schwierigkeiten entschuldigen. Wir hatten heute technische, wirklich Tonschwierigkeiten. Ich glaube, die Qualität des Gesprächs, die inhaltliche Qualität des Gesprächs hat es aber mehr als wettgemacht. Also herzlichen Dank an dich, Mike, für die Impulse, die du hier mit eingebracht hast. Ich freue mich wirklich, dich auch im November, am 10. November wird das sein, hier in Frankfurt zu sehen. Das ist auch als Einladung gedacht, hier zur Herbstakademie nach Frankfurt zu kommen. Ich sage es noch einmal, die Herbstakademie hat den Titel Was ist das spirituelle Potenzial der westlichen Welt? Eine gemeinsame Suche integral, anthroposophisch, evolutionär. Mike Kosang hat das wirklich meines Erachtens heute schon sehr gut angeschnitten. Der Termin ist nicht am 10., sondern am 6. bis 8. November. Und es gibt auch eine Website dazu, also wer sich hier anmelden möchte, ich sage es Ihnen noch dazu, herbstakademie-frankfurt.de. Da kann man sich hier auch anmelden. Und Mike, schön, dass du dabei sein wirst und ich freue mich, das Gespräch dort mit dir fortsetzen zu können.
Ja, ich danke dir auch nochmal für die gute Idee, für die Einladung, für das Gespräch heute und auch generell die Form, die du so schön quasi auch kultivierst, was wir gerade hatten, ne? Dass das als Dialog, als Gespräch stattfindet und keine Sammlung von irgendwelchen einsamen Vorträgen. Also schön, ich freue mich.
Danke, einen schönen guten Abend.
Ja, gute Nacht. Tschüss.